Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und dies ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, der Videostream ist auch auf YouTube verfügbar. Ich begrüße ganz herzlich heute Heiko Thieme als meinen Gesprächspartner. Hallo Heiko.
Grüß Gott, ich freue mich auf das Interview.
Also gerade für diejenigen, die jetzt manchmal so Antriebsschwierigkeiten haben, die so morgens nicht aus dem Bett kommen und die so denken, ich weiß überhaupt nicht, ob es sich wieder lohnt, zur Arbeit zu gehen, möchte ich ganz dringend empfehlen, diese Folge anzuhören. Heiko ist über 80 Jahre alt und hat mehr Energie als viele von euch da draußen und vielleicht ist das schon wertvoll genug, um diese Folge bis zum Ende anzuhören. Heiko, stell dich mal kurz selber vor, wie alt bist du und was machst du genau?
82, 83 im September, der Jahrgang 43, und ich habe mich seit 55 Jahren mit den Themen Wirtschaft, Politik und Börse beschäftigt, weil diese drei Komponenten miteinander eng verknüpft sind. Ich komme aus dem Medizinerhaushalt, habe dann, wie gesagt, über Juristerei studiert und danach dann im Börsengeschäft gearbeitet in Schottland, London, dann in den USA, war für die Deutsche Bank 10 Jahre lang und habe mich 1990 selbstständig gemacht und war Fondsmanager. Auch einmal stand ich ganz oben auf dem Treppchen, übrigens auch einmal ganz hinten. Man muss die Unterschiede kennenlernen, nicht wahr? Dann kann ich jeden Erfolg als Dauererfolg bezeichnen und habe tausende von Seiten geschrieben, 17 Jahre lang für die FAZ eine wöchentliche Kolumne verfasst, im Fernsehen ein paar tausend Mal gewesen und mache Instagram zurzeit mit knapp 200.000, sagen wir genau 193.000 Followers, wäre, glaube ich, die größte Zahl von Followers in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, wird mir von meinen Kollegen gesagt, die sich mit dem Thema Börse beschäftigen und das in einer Minute. Du wirst es merken, im Interview, ich neige zum Monolog und da muss ich mich, und freiwillig habe ich das getan, auf eine Minute beschränken. Du bist ja auch auf Instagram zu sehen. Die Minute ist Fokussierungsarbeit, das ist richtig. Und man muss das alles einpacken, das heißt die Idee des Tages. Und wenn dann die Kommentare sind, ja, können Sie auch mal darüber reden, sage ich, Leute, eine Bibel kann man nicht in einer Minute vorlesen. Das muss man nur als Topf und Beiß andeuten. Wer mehr will, wir haben natürlich auch Dienstleistungen bei uns. Einmal den Heiko Thieme Club, wo wir wöchentlich, ich mit meinen Kollegen vom Börsenradio, hast ja mit Peter Heinrich auch schon gesprochen, die Weltlage diskutieren und auch mit Andreas Groß zusammen, wo man mich auch dann ein bisschen auseinander nimmt und sagt, wie kannst du das begründen? Wie kannst du deinen Optimismus bringen? Und dann habe ich noch eine tägliche Hotline seit 1986. Die ist also die längst laufende Hotline, jeden Tag, 5 Tage gelegentlich, 6 Tage in der Woche, 10 bis 20 Minuten zu sprechen, nicht ohne Punkt und Komma. Dazu gehört schon eine gewisse Dauerhaftigkeit dazu. Und dann auch den Versuch, dass die anderen nicht sagen, komm, der sagt ja immer das Gleiche. Ich bin eins, ich bin Optimist. Denn meine Leitlinie heißt, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Und der Optimist ist derjenige, der die Dinge versucht zu analysieren und dann auch eine klare Aussage zu machen. Und dann das Letzte noch. Ich habe 3 Begriffe formuliert, neben dem Buch, was ich ja letztes Jahr veröffentlicht hatte, was ein Bestseller ist die Nummer 1 ist, das heißt, erfolgreich zeitlos investieren. Und die Sache ist die, du kannst alles weglassen in der Welt, wenn du 3 Begriffe im Auge hältst. Das ist TRT, Toleranz, Respekt und Transparenz. Damit könntest du die Politik, das persönliche Leben, deine Freundschaften, alles regeln. Toleranz, Respekt, in Transparenz. Mehr brauchst du nicht. Denn wenn man gläubig ist und sagt, die 10 Gebote sind so wichtig, ich sage ja, die meisten wissen nicht, dass auch der Ehebruch immer noch dazu gehört. Insofern kann man das etwas einschränkend sagen. Toleranz, Respekt und Transparenz ist meine Leitmotiv. Und wie gesagt, der Optimismus für die Zukunft. Die Welt ist nicht vor dem Untergang stehen, sondern sie hat Probleme, die hat sie immer gehabt. Aber die Probleme sind alle, und zwar übrigens relativ einfach, was meine Frau immer aufregt. Wir sind seit 52 Jahren zusammen. Man kann das alles relativ einfach lösen, wenn wir nur bereit wären, diese Lösung auch tatsächlich darzustellen und zu befolgen.
Also erstmal herzlichen Dank für diese ganzen Einblicke. Was ich jetzt besonders spannend finde, und ich möchte, dass diejenigen, die jetzt hier zuhören, das auch wirklich sich vor Augen führen. Der Mann ist über 80 Jahre und hat fast 200.000 Follower allein auf Instagram. Ich meine, das alleine fand ich schon extrem spannend, weil wir ja auch schnell zur Kategorisierung von Menschen eignen. Dann heißt es einfach, die Jungen sind alle faul, die Alten sind alle technisch unbegabt oder haben den Anschluss verloren. Und dann findet man jemanden wie dich, der im hohen Alter noch extrem viel Energie hat, der noch super klar seine Gedanken ordnen kann, der das auch sehr unterhaltsam rüberbringt. Ich habe ja viele von den Videos auf Instagram selber gesehen und deshalb auch dieses Interesse an diesem Interview gehabt. Und darüber hinaus finde ich es halt auch einfach krass, wenn jemand einfach immer noch mitspielt und immer noch Vollgas gibt. Und das ist ja jetzt schon hier erkennbar. Jetzt hast du ja durchblicken lassen, dass du extrem viel Erfahrung rund um das Thema Anlagen, Investitionen, Börse im Allgemeinen hast. Lass uns mal erst so ein bisschen auf der Metaebene dem Thema nähern. Viele, die sich jetzt im unternehmerischen Kontext über Vermögensaufbau Gedanken machen, denken ja im ersten Schritt vielleicht an Immobilien. So, jetzt gibt es die Alternative, du investierst erstmal in deine eigene Firma, weil da hast du maximale Kontrolle über den Prozess, maximale Transparenz über die möglichen Ergebnisse und im Prinzip dann auch maximalen Profit, weil du nicht teilen musst. Du kannst auf der anderen Seite in Immobilien investieren, dann hast du diese ganzen Mietpreisbremsen und andere regulatorische Themen. Dann kannst du in die Börse investieren, da bist du natürlich auch von externen Faktoren abhängig. Der Trump sagt uns nicht vorher Bescheid, dass er irgendwo einen Krieg starten will. Plötzlich fliegen wieder die Bomben und wir sagen alle, oh, das war jetzt blöd, jetzt habe ich gerade aufs falsche Pferd gesetzt. Lass uns mal deine Expertise hier direkt ja nicht testen, sondern einfach mal nutzen. Wenn jetzt jemand vor dem Ziel steht, sich da irgendwo nach hinten raus und noch 30, 40 Jahre Zeit hat, ein Vermögen aufzubauen, was würdest du mit deiner ganzen Erfahrung als Leitlinie raushauen?
Leitlinie ist, man muss, und du hast das richtig angesprochen, langfristig denken an der Börse. Und du hast es richtig gesagt, nicht nur in Jahren, sondern in Jahrzehnten. Nehmen wir mal den typischen Fall an, jemand ist zwischen 20 und 40 Jahren, baut sich auf. Was soll dieser Mensch machen? Pensionierung, nicht mit 65, das kann man vergessen, mindestens 70, denn wir werden ja älter. Und wer will denn schon ab 65 nichts mehr tun? Ich meine, das muss ja nur Rosen zu züchten, seinen Golfschlag zu verbessern, oder Tennis zu verbessern oder was er noch alles machen will, um Gottes Willen. Das Leben ist so faszinierend, dass man also mit 70. Für mich ist so, das Wort Pensionierung ist ein Strafwort. Wie will sich einer pensionieren lassen? Das ist doch so auf der alten Weide, wie Pferde dann, die dann ausgelastet werden, beziehungsweise ausgerastet werden nach ihren Rekordläufen und sagen, müssen dann noch ihre letzten Jahre genießen. Nein, das Leben ist viel zu faszinierend, dass man schon aufhören sollte. Also ich bin dafür da, so ein bisschen um letzten Stunde quasi arbeitet. Jetzt das nur nebenbei. Aber dieses das Wort Immobilien. Immobilien sind natürlich interessant, aber das Wort sagt schon alles. Immobilien. Ich meine, es ist nicht flexibel. Man hat so ein Haus und hat das ewig und man kann es nicht heute oder morgen verkaufen. Es hängt da, dann hat man die ganzen Auflagen. Aber warum sind Immobilien attraktiv? Das einzig attraktive Immobilien ist die Wertsteigerung. Die ist im Grunde noch 4% im Jahr. Und die Börse bringt ungefähr 8 bis 9%, also das Doppelte. Warum soll ich mich mit etwas beschäftigen, was die Hälfte nur einbringt? Aber, jetzt kommt das Aber, ich kann mir 80% des Kapitals leihen. Das heißt, ein anderer finanziert das für mich. Und wenn ich das 4% nehme und das mit dem Vierfachen multipliziere, sind das 16%. Damit schlage ich dann wiederum die Börse. Also insofern muss der Immobilienmarkt auch mit in Betracht gezogen werden. Aber es gibt auch Immobilien, die nicht nur steigen, sondern die plötzlich auch fallen, weil sie nicht mehr en vogue sind. Insofern bitte vorsichtig, wenn man sich etwas kauft. Nicht wahr? Man kauft dann meist auch den Höchstpunkten und merkt, dass es auch mal Tiefpunkten gibt. Deswegen würde ich sagen, wer Immobilien will, kann bis zu 25% seines Kapitals in Immobilien haben. Aber am besten ist es, die eigene Immobilie zu haben. Denn die pflegt man. Da weiß man auch genau, was los ist. Und die wird auch eine Wertsteigerung haben, wenn sie richtig eingekauft ist. Aber groß mit dem Immobilien zu spekulieren, ist nicht mein Bier. Und ich überlasse das lieber anderen. Aber für mich ist eben die Börse der Aktienmarkt. Warum? Weil es der Erfolg einer ganzen Nation darstellt. Hatte ich mal mit Schmidt damals diskutiert in Vorträgen, früher Bundeskanzler, der mal sagte, Aktien mit so einem Blödsinn beschäftigt mich nicht. Ich sage, Bundeskanzler, das ist Deutschland. Das ist das Land. Das ist, was wir darstellen. Das kann jeder Einzelne mitmachen. Er kann Eigentümer von BMW werden, von Daimler werden, von Siemens selbst, nicht, oder anderen Unternehmen, die wir haben. Indem man eine Aktie kauft, ist ein Mitteilhaber. Ihm gehört ein Teil des Unternehmens. Sowas gibt es sonst gar nicht. Und muss nur darauf setzen, dass dieses Unternehmen gut geführt ist. Da gibt es genügend Informationen. Kann sich auch im Klartext vorstellen, was sie produzieren. Wenn es ihm gefällt, kann er eine Position aufnehmen. Früher musste man Riesengelder zahlen als Privatkunde. Also als ich anfing, 1970, da war es für Anleger einfach nicht so einfach, sehr erfolgreich zu sein, weil die Banken viel abschnitten. Nicht wahr? Da kriegte man beim Einkaufen nur 2% abgezogen, beim Verkauf auch nochmal. Und dann wurde man einen Aufschlag gebracht, dies und jenes. Kurzum, der Anleger hat vieles bezahlen müssen. Also eben auch in der Riester-Rente, um jetzt zu springen. Die Riester-Rente war ein Konzept, was nur diejenigen, die es vertrieben hatten, nicht wahr, reich machte, der Kunde eigentlich, der eine Pension haben wollte, der kriegte kaum etwas. Und heute ist es anders. Heute ist der Privatanleger mit kleinstem Geld, kann mit 5 € anfangen. Er kann quasi seine Tasse Kaffee von Starbucks aufgeben, bringt die zu Hause doppelt so viel, weil es dann nur knapp 1 € kostet und gibt 7 €, gibt er einen weg, hat er 6 € übrig. 6 mal 365, weiß jeder, ist sehr schnell 2.000 €. Wenn er die 2.000 € hat und liegt in der Börse an und fängt mit 20 Jahren an und mit 70 geht er in die Pension, hat er ungefähr mal Kopf gestellt, so 220.000 € gespart, nicht wahr? Und diese 220.000 mache ich zum Millionär, auch auf heutiger Basis von der Inflation abgezogen. Wenn er 1 Million hat, kriegt er für 8% im Jahr sind 80.000, das heißt, er kriegt ungefähr 6.500 im Monat. Das ist deutlich mehr als jedes Programm heute einem deutschen Bürger verspricht. Ich spreche ein bisschen schnell, aber man muss sich daran gewöhnen, nicht wahr? Das ist meine
Ja,
Art.
gut.
Kurzum, dass jeder sieht, ach, das ist einfach. Tasse Kaffee bei Starbucks. Ich will die Starbucks nicht pleite gehen lassen, um Gottes Willen, jeder kann da hingehen. Nur wir können, ohne unsere Lebensgewohnheiten einzuschränken, können wir etwas sparen. Und es gibt eine Faustregel, die steht auch in meinem Buch drin, nicht wahr? Wenn man dein Alter nimmt, multipliziert es mit 100, also bist du 20, nimmst du es 100, legst du dementsprechend 2000 Euro an in der Börse, gut gestreut in Exchange-Traded Fonds mit einem Kostensatz, der normalerweise bei 0,2% liegt. Das heißt, jede 1000 Euro kosten dich nur pro Jahr 2 Euro. Also ein Betrag, den man vernachlässigen kann. Und das alles andere, was du damit machst, das ist dann der Gewinn. Und wenn ich jetzt nicht tageshändlerisch argumentiere, die Leute wollen ja, gab man eine These von über 25 Jahren, Tageshändler werden reich, Leute haben ihren Beruf auf, selbst Ärzte, Lehrer sagen, oh da, ich mache Tageshandel. Tageshändler, 80% der Tageshändler verlieren Geld, muss man wissen. Von den Fondsmanagern, zu denen ich ja auch mal gezählte, 80% der Fondsmanager schaffen nicht mal den Index. Das heißt nicht, dass du denen nicht Geld geben solltest, aber die Priorität liegt, mach deine Entscheidung selber. Und du kannst im Tag, natürlich kannst du den ganzen Tag, wie ich verbringe, sich mit Informationen zu füllen, aber du brauchst eigentlich, um es mal auf den Punkt zu bringen, wer wenig Zeit hat oder Lust hat, sich damit zu beschäftigen, sollte im Jahr minimals eine Stunde sich beschäftigen. Also weniger als sich beschäftigen, Urlaubspläne zu machen. Eine Stunde reicht im ganzen Jahr, um deine ganze Vermögensaufbauarbeit Arbeit zu haben, nicht täglich daran mehr teilzunehmen, zu wissen, ich mache meine Positionierung, streue gut, gehe in Exchange-Traded-Fonds an, vielleicht die eine oder andere Aktie noch. Und wer ein bisschen aktiver ist, der kann jeden Tag 5 Minuten mit da verbringen, nicht? Oder was ich mache mit meinen Clubmitgliedern, die beschäftigen sich natürlich etwas mehr damit, wollen auch etwas mehr erreichen, wir wollen auch ein höheres Resultat dabei erzielen. Das klappt auch nicht immer, aber wenn man längerfristig es sich anschaut, ist es tatsächlich möglich. Und es macht auch wirklich Spaß, weil die Börse, mit der ich mich nun beschäftige, ist ja im Grunde mein Lebenselixier, was alles mit einfließen lässt. Da spielt es eine Rolle, ob Bayern München deutscher Meister wieder ist, mit 122 Toren Unterschied, noch nie gehabt in der Statur. Das, was hat mit der Börse zu tun? Es motiviert die Leute. Das Börsenparkett wird davon beeinflusst, nicht wahr? Es gibt so viele miteinander verbundene Elemente, die machen einfach Spaß. Das heißt, mein Interessensgrad ist sehr breit gestreut und natürlich auch die Hobbys, die ich habe. Ich war ja Marathonläufer und ich war bis zum 75. Lebensjahr, bin ich Marathon gelaufen, mit 53 angefangen. Das war die Herausforderung, wo man lernt, nicht aufzugeben, nicht? Denn beim Marathon ist ja alles aus, da hat man nichts mehr zu bieten. Wenn man 35 Kilometer gelaufen ist, man empty. Das ist so ein Auto, wenn man hat kein Benzin mehr drin und wie fährst du noch die letzten 6 Kilometer oder 7 Kilometer? Das ist eine Erfahrung, die ist faszinierend. Die bringt einen immer wieder weiter nach vorne zusammen. Du kannst es schaffen. Du bringst ja auch in deinen Seminaren Disziplin, Fokussierung auf das Essentielle hinzu. Das ist entscheidend. Kurzum, Börse ist für mich ein Lebenselixier, was leider in Deutschland immer noch mit bescheidenen Zahlen bemessen ist. Es sind gerade jetzt mal 15% Deutsche, die in Aktien oder Exchange-Traded-Fonds investiert sind. Eigentlich sollte jeder Deutsche in der Lage sein, wenn er 5 Euro sich im Monat absparen kann, kann er anfangen, ein Sparkonto aufzubauen. Dann wird er nicht gleich Millionär, das ist natürlich etwas illusorisch, aber damit kann man auch anfangen. Und man wird sich wundern, wie schnell man doch tatsächlich in der Börse, wenn man alle Höhen und Tiefen mit hineinnimmt, doch zum Kapital kommt. Nehmen wir mal den DAX-Index, der 1988 geschaffen wurde bei 1000 Punkten, jetzt aber bei 24.000 Punkten. Das ist schon ein ganz schöner Anstieg von knapp 9% im Jahr. Und wo kriegt man das schon?
Wenn ich jetzt aber zum Beispiel deinen Ansatz verfolge, nehmen wir mal jetzt vielleicht nicht 5 Euro im Monat, sondern ich habe jetzt meinetwegen auch 100 oder 1000 oder vielleicht sogar mehr. Nehmen wir vielleicht mal 1000 als kleine Rechengröße. Was würdest du jemanden, der da Zugang sucht, empfehlen? Lieber Direktinvestitionen in bevorzugte Unternehmen, mit denen man sich gut auseinandergesetzt hat, deren Businessmodell man versteht, wo man selber euphorisch, was die Zukunft angeht, ist? Oder eher in einen Fonds, wo jemand anders suggeriert, ich habe den ganzen Markt im Blick, ich baue dir so einen Warenkorb oder so einen Aktienkorb und manage das für dich. Du hast gerade schon durchblicken lassen, dass viele Fondsmanager aber noch nicht mal den vergleichbaren Index schlagen. Oder ist es eher der ETF, der ja im Prinzip dann den Index abbildet und damit ja im Prinzip parallel verläuft? Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der bei null startet, mit nehmend an 1000 Euro monatlich? Was sollte der machen? Wenn der keine
ETFs auch
Vorerfahrung hat und sich ja in irgendeiner
keine.
Form da auch erstmal Orientierung holen muss.
Gute Frage. Es ist der ETF. Warum? Weil die Einzelaktie zu kennen, das erfordert, den Jahresbericht zu lesen. Wer will schon 200 Seiten lesen? Ich war, die können ja einen langweilen von oben bis unten mit den ganzen Ratios, die man dort hat und so weiter. Was weiß man mehr? Man muss sich dann ein bisschen, ich mache sehr vieles. Wenn man heutzutage, es klingt sehr primitiv, wenn ich das jetzt sage, auch aus dem Bauchgefühl. Was heißt das Bauchgefühl? Manche kritisieren einen dafür. Bauchgefühl heißt für mich, ich packe meine 55 Jahre Erfahrung, was eine ganze Menge ist, nicht wahr, in der Börse, ein und sage, all das, was ich höre, ich kenne viel, viele Leute, schaue sie mir an. Und als Stratege, der ich ja heute bin, Anlage, globale Anlagestratege, gebe ich gar nicht vor, dass ich mehr weiß als alle anderen. Das kann ich gar nicht. Du kannst ja nicht plötzlich 40.000 Werte kennen von oben so. Du kennst ja nicht mal die Namen der Unternehmen. Und wie kannst du das einschränken? Ich schaue mir ja viele Leute an, die ich kenne oder kennengelernt habe. Und da ist das Interview im Internet sehr gut. Ich meine, ich arbeite sehr viel mit den englischen Sendern. Nicht, ob das jetzt die Chinesen sind, die haben ja auch englische Sendungen, die Japaner sind, die Asiaten sind, die Amerikaner in Deutschland und so weiter. Es gibt so viele Informationen, die wir heute haben, die jeder nehmen kann. Das ist schon erschlagen für den Normalverbraucher. Für mich ist es einfach faszinierend zu sehen. Und ich bin nur so ein Informationsbedarf. Ich bin heute Morgen, ich war gestern Abend unterwegs, bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, habe mir die Nachrichten angeguckt, was passiert ist für diese Woche, was auch in der Straße von Hormuz passiert, ist natürlich wichtig, denn sie ist das Problem und eventuell die Lösung für, wie es in diesem Jahr weitergeht. Denn wenn die Straße von Hormuz weiter geschlossen ist, übrigens bis zum Herbst, dann gehen bei uns die Lichter aus, ganz simpel gesagt. Das wäre eine Katastrophe. Dann geht der Ölpreis auf 150. Dann können die Leute sich nicht mehr leisten, ein Auto zu fahren. Also da wird einiges passieren, was ich noch nie erlebt habe. Also wenn ich mal so eine scary Story bringe, dann Leuten Angst machen will. Ja, Leute, passt auf, wir haben bis zum September Zeit, danach ist das Licht aus. Oh, um Gottes Willen, wir müssen alles verkaufen. Nein, nun wird nicht nervös, am Jahresende stehen die große Höhe, weil das kann er durchhalten, wird nicht. Und dann wird auch Trump, egal was er sagt, er will ja das ganze Land zerbomben. Ich war mit einem Mann, wie er sagt, er will ganz Iran vernichten, nicht wahr, in die Steinzeit zurückbringen. Da merkt man schon, welche Qualität dieser Präsident als Mensch hat. Er hat eben keine Qualität. Null, 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 nada, nada, sagen die Spanier, wo ich zurzeit mich aufhalte. Also wir müssen etwas koordinierter die Welt sehen. Nicht? Und schlichtweg zu deinen 1.000 Euro. 1.000 Euro, ganz simpel gesagt, legt sie in einem ETF an. Exchange-Traded Fonds, was ist das? Eine Sammlung von Anlagen. Man kann einen Weltfonds nehmen, da hat man alle Länder mit drin, aber das ist schon sehr viel Diversifizierung, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Man kann sich auf einen ETF fokussieren, wenn man in Deutschland ist oder im deutschsprachigen Raum, nimmt man einfach den DAX-Index. Und den kann man gut abbilden. Der wird abgebildet von verschiedenen Instrumenten. Gibt es also verschiedene Firmen, die man nehmen kann. Das ist DBX 1 DA zum Beispiel. Das ist ein Fonds, der, ohne jetzt das zu empfehlen, dürfen wir ja gar nicht am Fernsehen machen. Das ist ganz großer Quatsch. Wir dürfen nicht mehr sagen, was wir denken. So haben wir uns schon restriktiert. Wenn ich Vorträge halte, sage ich den Leuten ganz klar, was ich tun würde. Und da können die mich festnehmen hinterher, nicht wahr? Oder mich verklagen. Interessiert mich auch nicht. Sagen Leute, ich muss mal sagen können, was interessant ist. Ich weiß nicht, und jetzt kommt das Interessante, was ich mal einschieben will. Ich habe keinerlei Ahnung, wo die Börse morgen hingeht. Keinerlei Ahnung. Wenn wir es damit. Der Mann hat so viel geschwätzt und sagt, er hat keine Ahnung. Ich weiß auch überhaupt keinerlei Ahnung, wo sie am Jahresende stehen. Gibt's nicht. Wenn ich es wüsste, das unterscheidet zwischen dem, was ich mir vorstellen kann, aber wüsste, dann wäre ich die reichste Person der Welt. Da geht dann zurück auf das Beispiel, wo der Philosoph bzw. der Weise dem persischen König ein paar tausend Jahre her nicht wahr beraten hatte, und der war so begeistert von seiner Story, sagte, ich gebe dir alles, was du willst, bitte äußere mal deinen Wunsch. Ich sage, ich würde auf jedem Schachbrett, auf dem Schachspiel gibt es 64 Felder, ein Korn haben. Und auf dem zweiten das zweite Korn und auf dem dritten das Vierkornhorn, nächstes das achte Korn, also immer die Multiplikation bis zum 64. Und da sagt dann der König, warum verlangst du denn von mir so oder erbietest dir so wenig? Deine Majestät, das können Sie sich gar nicht leisten, was ich eben gerade geäußert habe. So viel Reiskörner haben Sie gar nicht. Gibt es nicht in der Welt. Das ist die Extrapolation, von der Einstein immer sagt, die Extrapolation ist das Weltwunder Nummer 8. Dass wer es versteht, verdient Geld. Wer es nicht versteht, der wird es nicht schaffen. Das ist die berühmte Story, die man dabei hat.
Ja.
Also kurzum, es gibt so viele Möglichkeiten, die man hier bringen kann, aber auf die einfache Formel zurückgebracht, wenn sich das Leute anhören, da nun hat er so viel geschwätzt, der Team. Was hat er nun wirklich gesagt? Kauft euch einen Exchange-Traded-Fonds, wenn du an Deutschland glaubst. Wenn nicht, dann machst du was anderes. Und ich glaube nach wie vor, dass wir eine gute Zukunft haben. Es wird nicht einfach, aber es wird schaffen. Es ist machbar. Dann setzt man dort an. Der DAX-Index soll auch weiter steigen. Im Schnitt um die 9%. Dann kauft man das. Oder man kauft einen Weltfonds, wobei man nur eines machen muss. Amerika ist dort so stark übergewichtet, dass ich davon ein bisschen abrate. Man nimmt einen Weltfonds exklusiv USA. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und dann kauft man die USA in einem separaten Exchange-Traded-Fonds mit ungefähr 25 oder 30%, sprich mit 250 oder 300 Euro von den 1.000 Euro. Den Rest legt man dann in der restlichen Welt. Das wäre dann ein simples Zwei-Produkte-Programm. Und dann lässt man es liegen. Und dann tut man sich eingefallen, man guckt gar nicht mehr hin. Wenn man 5 Jahre vorbei hat, dann sagt man, da gab es noch ein Interview mit so einem alten Mann, lebt er überhaupt noch? Das bin ja ich, nicht du. Du hast ja noch viel vor dir. Und dann sagen die, was ist daraus geworden? Und wenn da noch nichts daraus geworden ist, lege ich wieder hin, wie mein Freund Costolani früher sagte, schlaf mit deinen Aktien. Ja, schlaf ruhig, so lange, spielt gar keine Rolle, was passiert. Wenn er in 10 Jahren sich's anguckt, würde ich wetten, dass es höher ist, als es heute ist. Nicht wahr? Wenn er 20 Jahre war, ist es noch höher. Jetzt die Frage an dich, wo steht denn der DAX in? Ich weiß, du weißt, was der DAX-Index ist, davon gehe ich mal aus. Gut. Der DAX-Index sind 40 Werte in Deutschland. Dieser DAX-Index, wie gesagt, fing an 88 mit 30 Werten damals noch, nicht mehr bei 1.000, jetzt ist er bei 24.000. Das ist die simple Frage für jeden deiner Zuhörer. Wo wird denn der DAX-Index, wenn sich die Geschichte so weiterentwickelt? Wir hatten mal einen Crash gehabt beim DAX, da haben wir 80% verloren, das darf man gar nicht vergessen in der Zwischenzeit. Kurzum, wir stehen heute bei 24.000, fingen bei 1.000 an. Trotz aller Höhen und Tiefen. Wo wird jetzt der DAX-Index, wenn es so weiterginge, im Jahre 2100 stehen? Natürlich werden es die meisten der Zuhörer nicht erleben, weil es immer bis dahin sind es ja immerhin noch 75 Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber die Enkel, die gerade geboren sind, ich habe gerade noch einen sechsten Enkel bekommen, der kann das erleben. Nehme ich an, mit 75, der wird wahrscheinlich 90 werden und vielleicht ein bisschen älter, weil die Menschen älter werden. Kurzum, wo wird da der DAX-Index stehen? Jetzt eine Frage an dich. Du bist ja total unvorbereitet, hast noch nie darüber nachgedacht. Davon gehe ich mal aus, also mein Buch noch nicht gelesen. Da steht es wirklich drin. Was wäre die Extrapolation von 88, 1988 bis 2026? Also hier, man sagt, in knapp 40 Jahren, 38 Jahren, um genau zu sein. Was wird der DAX-Index dann, wenn es so weiterginge, sein im Jahre 2100? Jetzt atme ich mal aus und du kannst jetzt mal
Ich
darüber
würde jetzt
nachdenken.
eine Politikerantwort geben. Ich sage, da möchte ich mich an dieser Stelle nicht konkret festlegen. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall nicht am gleichen Punkt stehen wird, um meine mangelnden Fähigkeiten zum Kopfrechnen hier nicht unter Beweis stellen zu müssen. Also ich glaube einfach tendenziell, dass unabhängig davon, wo der finale Punktwert wirklich auslaufen wird, es einfach davon, also ich würde jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht einfach mal laienhaft sagen, ich gehe auf jeden Fall von weiterem starkem Wachstum aus, weil es ist ja unwahrscheinlich, dass sich plötzlich die ganze Weltwirtschaft rückwärts entwickelt. Es gibt sicherlich mal eine Delle, das hat es ja in den vergangenen Jahren immer gegeben. Da gibt es ja auch verschiedene Schwankungen, wenn man sich die ganze Entwicklung der Kurve mal über die letzten 100 Jahre anschaut. Am Ende des Tages sind wir ja nach jeder Krise wieder deutlich nach oben geschossen. Als zum Beispiel 2003, 2004 hier die Börsenmärkte kriselten, habe ich tatsächlich einiges an Geld investiert. Als es dann nach oben ging, hat sich das sehr, sehr positiv entwickelt. Dann habe ich es tatsächlich an anderen Stellen wieder liquidiert, sodass ich von dem 2008er Crash da gar nicht so betroffen war. Von daher ist es so, jedes Mal, wenn ich diesen Crash gesehen habe, habe ich halt gesehen, dass es hochgeht, wo ich im Moment ein bisschen skeptisch bin. Das können wir später nochmal ansprechen. Ich will es nur schon mal vorab teasern, weil ich das jetzt eine ganze Zeit schon im Auge behalte, ist der Goldpreis. Da sehe ich aktuell immer nur, das steigt, 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 steigt. Und auch da bin ich sicher, dass das noch weitergehen wird. Von daher glaube ich, da ist der Crash im Moment gar nicht so wahrscheinlich. Aber um die Frage jetzt einfach in irgendeiner Form mal zu kommentieren, also ich glaube, wenn man diese Strategie, so wie du sie gerade schilderst, verfolgen würde und nicht zwischendurch liquidiert, wird man sehr, sehr dankbare Enkel haben.
Richtig, damit hast du viel, aber auch wenig gesagt, was die eigentliche
Richtig.
Frage war, wo steht der Index? Ich wollte nur noch eine Zahl haben.
Ja.
Das ist ja das Entscheidende immer bei mir, wenn die Leute, irgendwie mache ich, wie gesagt, jeden Tag meine Instagram-Seite, ich sage genau, wo ich mir die Dinge vorstelle und habe vorher den Satz eingeschoben, ich habe keine Ahnung, wo der Markt morgen hingeht. Und kein Mensch kann das sagen, denn wenn ich jeden Tag den Markt genau voraussagen würde, jeden Tag, ich kann zum Beispiel dir zeigen, dass du jeden Tag, wenn du mich anhörst, kann ich dir zeigen, wie man 100% verdient, jeden Tag. Ich sage, das ist ja toll, das ist ja ein Genie. Nein, aber ich kann es immer nur am Tag danach sagen. Das ist entscheidend. Das ist wie der Lottotipp. Den Lottotipp kann jeder am Montagmorgen dir genau sagen, welche 6 Zahlen am Wochenende dir die Hunderte von Millionen eingebracht haben. So sieht das Leben aus. Das ist ja auch das Spannende dabei. Stell dir vor, sehr langweilig, wenn alle Leute vorher wissen, wie es ist. Aber warum bin ich dennoch Stratege nach wie vor mit allem, was ich habe, und warum fasziniert es mich? Weil ich die Wahrscheinlichkeiten versuche zu bemessen. Was ist möglich und was ist nicht möglich? Da macht man mal Fehltritte, das ist richtig, aber der Trend, das muss man wissen, das hast du ja dann auch gesagt bei dir, der Zusammenfassung, der Trend geht nur in eine einzige Richtung, nach oben. Das können wir mal beispielsweise nehmen. Nehmen wir mal den ältesten Index, den wir haben in der Börse, ist der Dow Jones Index. Der feiert jetzt am 26. Mai, also in wenigsten Tagen, seinen 130-jähriges Bestehen. Wurde am 26. Mai 1896 gegründet, also fest formuliert, dass man 12 Werte nahm, damals 12, jetzt sind es 30, die man als einen Index formulierte und hat den jeden Tag veröffentlicht. Der fing an bei knapp 41 Punkten. 1896, 26. Mai. Heute, knapp 130 Jahre, noch wenige Tage brauchen wir, nicht wahr? Steht er hier bei ungefähr 50.000. Jetzt braucht man kein Wissenschaftler zu sein, kein Mathematiker sein. 41 Punkte und 50.000 Punkte, 50.000 ist erheblich mehr als 41 Punkte. Also klar, das ist ein Anstieg von ungefähr 5,5%. Das ist eigentlich nicht so viel, wie man sich es vorstellt. Ja, das hat sich auch ein bisschen gelohnt. Das Gold, wo du Gold erwähnt hast, war damals ungefähr bei 20 Dollar die Feinunze, 1896. Ja. Jetzt ist also hier knapp 5.000. Ich krebs so ein bisschen rum, aber wir kommen wieder auf die 5.000, werden auch weiter steigen. Dann nehmen wir die 5.000 an. Das heißt, wir sind also damals von 40 auf 5.000 gestiegen. Dieser Anstieg ist weniger als der Anstieg von 40 Punkten auf 50.000 Punkte vom Dow Jones. Denn der Goldpreis müsste, wenn er genau wie der Dow Jones angestiegen wäre, heute über 20.000 stehen. Also kann man von vornherein sagen, Gold war also doch nicht so eine gute Anlage wie eigentlich nur der Dow Jones Index, wie man gehabt hat. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter. Der Dow Jones Index zahlt ja auch Dividenden. Im Gegensatz zum DAX-Index, der thesaurierend ist, da werden die Dividenden gleich mit eingerechnet. Mein Freund Hans Bernecker sagt, also Schummelindex, weil es nicht den Kapitalanstieg zeigt, sondern auch die Dividenden. Ich meine, nein, es ist ein richtiger Index, weil er dir alles zeigt, was du machen konntest. Inklusive Dividenden kommt der Dow Jones von 5,5% auf 10%. Denn der Rest, die 4,5%, die dazukommen, sind die Dividenden. Und dann würde der Vergleich Gold im Vergleich zum Dow Jones, der Gold zahlt ja keine Dividenden, es sind nur physisch da, das ist der Preis. Der Dow Jones zahlt ja Dividenden. Also wenn du das mit hineinnimmst, dann ist der Dow Jones Index auf den Goldpreis bezogen nicht 5.000, sondern müsste der Goldpreis heute bei 200.000 stehen. Deswegen die klare Aussage von meiner Seite, Gold ist eine schöne Mystik. Ich trage Gold, ich finde Gold toll und als Beimischung mit 2 oder 5% vom Kapital, okay. Aber zu glauben, dass Gold die bessere Lösung ist als der Aktienmarkt, ist absolut falsch. Absolut falsch. Und das Gleiche gilt auch beim Immobilienmarkt, wenn man alles hineinrechnet, wo man dann den Immobilien dennoch wieder schlägt, ist, dass die Rendite mit über 10% nicht einholbar ist. Und die geht nicht nach unten, denn es gibt ja auch manche Immobilien, die zum Beispiel wertlos werden. Ich war deutlich vergessen, dass manche Dinge, wenn du zum Beispiel in Atlantic City warst, früher im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, der Goldrausch dort war, da gab es ja alles. Das war ja teurer als wahrscheinlich Madison Avenue in New York City. Heute ist es verwest, nur noch als Touristenspot da zu sehen und die Immobilien sind relativ wenig wert. Also man muss wirklich Dinge relativ sehen. Deswegen merkt man schon bei meinen Äußerungen, ich versuche es zu sagen, die Beteiligung an einem Unternehmen, das Interessanteste, warum? Weil Unternehmen ist das Leben schlechthin, das Fortschrittliche des Lebens zeigt es. Der Mensch hat Fortschritte erlebt, nicht wahr? Und an denen kann man in der Börse partizipieren. Deswegen bitte, die Aktie ist und bleibt wertlos. Und wenn man im Bundestag sich anguckt, mal die Frage stellt, wer von euch hält Aktien, da stehen kaum Leute auf, nicht? Weil sie nicht glauben, dass man Aktiengeld verdienen kann. Also bitte
Ja, gut,
zurück
die
die
sind ja,
1.000
die
Euro
sind ja
Frage,
gehofft.
kauft euch einen ETF und lasst ihn einfach liegen oder dann ist es günstig, wenn man dann nochmal spart. Jeder kann ja ein Bargeld haben. Oder wenn man ein Kind wird geboren, Eltern oder dem Paten kann man sagen, gib doch dem kleinen Paten 1.000 Euro. Nein, weil es nicht sich leisten kann. Dein Kind hat nur eingeschenkt. Da bis zum 20. Lebensjahr mag ich meine Schuldigkeit als Pate gesagt, ich gebe dir 1.000 Euro. Leg das im Index an. Weltindex ohne USA, wenn man so will, oder USA separat. Ich sage mal in der Börse an. Dann hat er mit diesen 1.000 Euro kann man sich ausrechnen, wenn man doch 70 Jahre lang wartet. 70 lange mal 1.000 kann sich jeder mal ausrechnen, weil es da bei 10% im Jahr rauskommt. Kann ich mal ganz schnell vorrechnen, damit ihr auch mal weiß, wie man sowas auf dem Kopf machen kann. Die Leute haben ja Angst, die müssen ja Computer benutzen und können sich selber rechnen. Wenn du 10% im Jahr kriegst, hast du alle 7 Jahre eine Verdopplung. Das heißt, du hast eine zehnmalige Verdopplung mit 1.000 Euro angefangen, wenn du als Säugling das Geld kriegst. Machen wir die 7. Das heißt, mit 1.000 an, die erste Verdopplung ist bei 14.000, bist du bei 28.000. Moment, zurück, Heiko Thieme ging jetzt zuschauen. 1.000 sein, dann bist du bei 2.000, 4.000, 8.000, 16, 32, 64, 128, 512, sagen wir ruhig 500 nur, 500, 1 Million, dann bist du bei 2 Millionen, kommst du an, wenn du 70 Jahre bist und hast mit 1.000 angefangen. Muss ich so die Inflation mit abbrechen, das ist ein bisschen weniger, aber du hast genügend Geld mit 1.000 Euro von der Geburt. Also bitte allen, die dich anhören, lass die 1.000 Euro für das Kleinkind auf ein Sparkonto legen. Und wenn jetzt gerade das Interessante, das kommt jetzt gerade noch hinzu, wenn wir das in Deutschland tatsächlich nächstes Jahr machen, dass wir sagen, ihr könnt für eure Pension sparen, ihr könnt kaufen und verkaufen, wie ihr wollt, ihr Gewinnmitnahmen könnt ihr auch vornehmen, aber solange es in diesem Konto bleibt, in eurem Sparkonto bleibt, es wird keine Steuer abgezogen, es ist also steuerfrei, dann haben wir tatsächlich für jeden, der deine Sendung anhört, und dieses Gespräch mit anderen sagt, Mensch, mit 1.000 Euro können wir 2 Millionen kriegen in 70 Jahren. Das ist Realität. Realität. Und das
Ja,
sollte
pass
man
auf,
sich alle.
kurze Frage jetzt. Angenommen, jemand ist jetzt Feuer und Flamme, durch deine Energie auch mitgerissen, geht jetzt gleich los, macht da irgendwo ein Depot auf. Das geht ja heute online alles relativ flott. Der Verifizierungsprozess ist eigentlich der lästigste Teil an dem ganzen Prozedere. Danach gehst du rein, machst irgendeine Buying Order, dann geht da deine Kaufaktion durch. Aber welche Rolle spielt jetzt Timing? Wenn ich auf ein Zeitfenster von 70 Jahren gehe, dürfte ja eigentlich der Starttag egal sein. Wenn ich es sehr kurzfristig betrachte, macht es viel mehr Sinn zu gucken, ist es gerade eher ein Tiefpunkt oder ein Hochpunkt und dann das ein bisschen austarieren. Aber ich bin Laie, deshalb kommentiere das mal aus der Expertenbrille. Was ist der richtige Einstiegszeitpunkt, wenn ich es langfristig betrachte? Ist es egal oder muss ich wirklich nochmal gucken?
Philipp, es ist total egal, ob du am Höchstpunkt des Jahres kaufst oder am Tiefpunkt kaufst. Über 70 Jahre gleicht sich das so aus. Und deswegen ist es am vernünftigsten, wenn man den Ausgleich hat, die Höhen und Tiefen ausgleichen kann, ist, dass man, nachdem man die 1000 Euro vom Partneronkel oder Patentante bekommen hat oder von den Eltern, dass man dann zusätzlich jedes Jahr noch eine Summe, egal wie groß sie ist, nicht wahr, soll da mindestens die 1000 Euro dann sein, investiert in der Börse. Und das gleicht sich dann aus. In einem Jahr ist die Börse mal ganz hoch, dann geht es mal 20% runter, dann kauft man wieder nach. Das gleicht sich über 70 Jahre total aus, spielt nicht die geringste Rolle, ob du beim Höchstpunkt gekauft hast oder dann beim Crash gekauft hast, selbst wenn 80% die Sachen niedriger waren. Nur, dass man eben nicht wie im neuen Markt um die Jahrtausendwende investiert, nicht weil der absolute Blödsinn, obwohl heiße Luft verkauft, zum hohen Preis hast du vielleicht auch selbst erlebt. Das war natürlich eine Fantasieblase, da hatte ich auch vorgewarnt, nicht wahr? Mit meinem Freund Costolani, selbst haben wir mit Roland Leuschel, der immer pessimistisch war, einer meiner Kinder, was da gehandelt wird, ist heiße Luft. Aber wenn man jetzt kauft, und der Markt ist ja nicht, wenn man sie billig, wir sind ja schon ganz gut gestiegen, aber wer jetzt kauft, der ist dabei. Und das Schöne ist, kommt noch hinzu, der Index, und das ist ja das Faszinierende dabei, beim DAX-Index, nehmen wir mal DAX-Index, auch den Dow Jones können wir nehmen, der ist ja ständig evolvierend. Ich sagte, wir fingen ja beim Dow Jones an, 1896, mit 12 Werten. Keiner der damaligen Werte ist noch im Index. Es sind immer neue Werte reingekommen, alte rausgeschmissen. Das heißt, der Index nimmt immer wieder die neuen Sieger, die Goldmedaillensieger, wie ich mal sage, die nimmt da rein und schmeißt die Verlierer raus. Das heißt, du brauchst nicht mehr selbst rauszusuchen, ob das ein aktiver, das ist ein aktiver Index. Auch der DAX-Index liegt immer wieder neue Werte rein, andere fliegen raus, die ihre Erfolgsaussicht nicht bestätigt haben. Insofern wird die Arbeit für dich getan, du brauchst nichts zu tun, lehnst dich zurück und hast einen aktiv gemanagten Fonds. Natürlich sagen dann meine Kollegen als Fondsmanager, ja, wir sind ein bisschen besser. Deswegen 25% kann man dann einzelnen Fondsmanagern geben, wenn man will. Aber generell reicht es aus, den normalen Index zu nehmen, entweder Weltindex oder Länderindex, so eine kleine Mischung kann man machen. Aber die Sache ist die, einfach hinlegen lassen und nicht fragen, oh, die Börse ist heute gefallen, heute ist sie gefallen. Ich mache es aus Sport und aus Interesse, aber es ist unwichtig. Natürlich rede ich jetzt gegen meinen Club und meine Gruppen dieser Kinder. Lohnt sich das an, sich anzuhören, was ich jede Woche erzähle? Manche wollen es hören. Und es ist auch Spaß, macht ja auch Spaß. Man kann auch ein bisschen mehr kriegen. Wir versuchen das Doppelte zu erzielen, was wir am Markt im Durchschnitt bringen und erreichen das auch häufig. Aber die Sache ist die, mache simpel, kauf ein Index, 0,2% Kosten pro Jahr, 1.000 Euro kosten dich 2 Euro, das ist kein Geld. Aber früher hatten sie dann das Zehnfache zahlen müssen, um das zu erreichen. Also wir sind so weit gekommen, dass der Privatanleger heute besser dasteht, als jeder Profi jetzt eigentlich machen kann. Denn der Profi kann den Index per Definition gar nicht schlagen. Ich habe ja auch Mathematik studiert. Es ist gar nicht möglich, denn wenn die Profis den Markt darstellen, dann haben sie ja einen Kostensatz von vornherein bei das Kaufen und Verkaufen, egal wie klein die Marge ist. Während der Index das alles nicht hat. Der Index ist pur. Und deswegen ist es besser, wenn man kauft den Index insgesamt und hat nicht diese Kostenbelastung, die man hat. Deswegen sind die Fondsmanager, nur 50% können den Index maximal schlagen, wenn die anderen 50 ihn nicht schlagen. Und das heißt, im Durchschnitt ist es der Index wiederum. Also die Hälfte kann nur verlieren. Und weißt du, wer nun gewinnen oder verlieren wird, das weiß man nicht. Deswegen ist es gut, das ganze Paket zu kaufen. Wer tiefer einsteigen will, das hoffe ich, dass das kleine Zuhörer auch wollen, die können es ja tun. Die können, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen Reklame, mein Buch mal lesen. Ich mache einen Vorschlag. Jeder kann sich das Buch kaufen, der dich hört. Wenn es dir auch nicht gefällt, schicken Sie mir das Buch zu, kriegen Sie das Geld zurück. Ich verliere kein Pfennig an dem Buch. Ich will auch kein, ich brauche kein Geld. Insofern ist es für mich einfach eine Sache, Leute, lest es einmal, weil es interessant ist. Es gibt auch für persönliche Erlebnisse von mir mit drin, wo man sagen kann, was hat der eigentlich gemacht? Wie ist er dazu gekommen? Was für Möglichkeiten gibt es? Und wenn du ein Bestseller bist, hat es offensichtlich, dass einige Leute es auch ganz gut finden. Und mir schrieb noch jemand, ich habe das erste Buch in meinem Leben, was ich einmal von A bis Z in einem durchgelesen habe. Ich habe immer länger dazu gewollt, weil ich ein langsamer Leser bin. Übrigens, aber kurzum, es lohnt sich. Und jetzt kommt noch eins hinzu. Es gibt es ab Ende des Monats ist auch das Hörbuch. Man kann also etwas tun. Wir haben hier zwei Dinge gemacht. Wir haben ein Hörbuch genommen. Der Verlag wollte es uns anbieten. Da kam dann eine gute professionelle Stimme hin. Aber das war natürlich nichts. Da war kein Lebenselixier mit drin. Und merkst du bei mir, entweder einer hasst meine Redensart. Das ist richtiger. Wenn er Heiko Thieme hören will, dann hört er Heiko Thieme. Und da werde ich selbst bespreche ich einen Teil. Peter Heinig auch, den du hier kennengelernt hast, ist unter Logistiker. Dann haben wir den Andreas Großig, weil er eine wunderbare tiefe Stimme hat. Da kann man, die liebt man ja gerade, da hängt man ja dran, wenn er was erzählt. Und dann natürlich Andreas Scholz, mein Assistent früher, jetzt der Geschäftsführer von der Eurofinanzwoche, der es aufgeschrieben hat, was ich diktiert habe. Das ist also eine Teamarbeit, wie auch mein Name Team ja sagt, ohne E zum Schluss. Also kurzum, das ist ein lebendes Buch. Und wer dann plötzlich mal morgens aufsteht, sich die Zähne putzt, sagt, ich will mir was anhören, was Heiko Thieme sagt, der braucht es nicht zu lesen, der kann sich mal anhören. Und ich sage, kauft beides, das Buch, weil es eben schriftlich dasteht mit meiner ganzen Anlagestrategie und das Hören. Ich arbeite bei mir zum Beispiel sehr stark mit den Medien auch heutzutage, dass ich mir die Artikel vorlesen lasse, die ich als Subscriber habe, weil ich sage, da kann ich noch was anderes tun. Ich kann mir so anhören, was Sie sagen und bin beschäftigt. Also nutzt die moderne Technologie, die wir haben, aus. Es ist wirklich faszinierend.
Ich finde das deshalb so amüsant, weil ich diesen Energielevel so spannend finde und dann gleichzeitig auch nicht vergessen kann, dass du ja über 80 bist und ich dann einfach immer denke, wie viele Leute sind dann teilweise schon mit 45 technisch überfordert, halten irgendwie das Handy irgendwelchen anderen Leuten hin, sagen, kannst du mir mal die App aktivieren, kannst du mir mal das machen, wie finde ich das im Netz? Und von daher ist das einfach schön, immer wieder Beispiele im Leben zu treffen, die sich eben anders als die Vorurteile vermuten lassen, verhalten. Lass mal ganz kurz, wo wir bei Vorurteilen sind, zu Bitcoin drüber switchen. Wir haben über ETFs gesprochen, wir haben über Aktien und Fonds gesprochen, wir haben über Gold gesprochen und auch gerade diese Analyse von Gold fand ich persönlich sehr spannend. Herzlichen Dank mal für diese Gegenüberstellung. Und jetzt aber mal kurz deine professionelle Meinung vielleicht zu Bitcoin und allgemein Kryptowährung. Was ist so dein Take on this?
Größte Betrug, den es gibt. Bitcoin ist nichts wert. Man kennt ja nicht mehr Herrn Nakamoto. Keiner weiß es. Alle Bitcoin-Jünger, die gibt es nicht mehr. Die sind alle ausgestiegen. Natürlich konnte man mit Bitcoin, um auf die Geschichte zurück im Jahr 2010, als einer zwei Pizzas bestellte in Florida, nicht wahr, von Domino Pizza war das wohl, und kam dann hin und sagte dann zu dem Bäcker, kannst du auch Bitcoin nehmen? Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist eine ganz neue Währung, was ganz Großartiges. Der arme Mann tat ihm leid, sagt, okay, dann gib mir mal ein paar Bitcoin. Er gab ihm 20.000 Bitcoin damals, nicht wahr? Die wurden also für einen Bruchteil von einem Cent gehandelt. Die gab es ja noch gar nicht offiziell. Diese zwei Pizza, die normalerweise einen Wert hatten von 48 Euro, 24 Euro das Stück, nicht wahr? Also 20 Dollar, aber nehmen wir mal die gleiche Währung, sagen, es ist ein bisschen weniger gewesen, aber kurzum, um die 40 Dollar, um es wieder pauschal merken zu können. Zwei Pizzas gekauft. Was sind diese Pizzas heute wert? Die sind 1 Milliarde wert. Das war der größte, teuerste Pizzakauf, den man hier in der Welt vom Bäcker gab. Wenn er sie noch hat, hat er sie in der Schatulle gelassen, nicht angefasst, wusste gar nicht, was es ist, kann heute sagen, ich bin Milliardär geworden mit zwei Pizzas. Es ist nichts wert. Und zwar, weil es auf einer falschen Vorstellung basiert, was man dort kreieren kann. Denn es ist keine Garantie. Wir wissen gar nicht, wer dahinter steckt. Das Entscheidende nur bei der Bitcoin ist eines, dass es eine Limitation gibt. Das ist ein ganz großer Gag dabei. Wenn du etwas rausgibst, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, eine Münze rausgeben, wir beide kreieren die Münze, nicht wahr? Die Philipp Heiko-Münze machen wir mal. Ne? Also sagen wir, wunderbar, nicht wahr? Semmelroth-Thieme-Münze. Und die bringen wir raus. Das Geheimnis ist, wenn wir sie rausbringen, die ist nichts wert. Die bleibt auch nicht wert. Dann kann man sagen, können Sie, ah, den Philipp finden wir gut, Heiko, die beschwätzt so viel, finden wir auch nicht so schlecht. Also kaufen wir die. Da wird keiner zahlen, da wird auch keiner so idiotisch sein, 1.000 Euro dafür zu auszugeben. Wenn er sagt, die Münze, das ist, nehmen wir eine schöne, billige Metallsache, die kostet einen Euro, vielleicht einen halben Euro, und sagen, jetzt gehen wir die raus. Was ist die Steigerungsrate? Aber wenn wir jetzt sagen, pass mal auf, das ist eine ganz Rarität, da gibt es nur 1.000 Stück davon, dann musst du nur, mit deinen Vorträgen, die du hältst, da musst du nur 1.000 und eine Person kriegen, die haben wollen. Und dann steigt der Preis, das ist unermessliche. Immer wenn du einen mehr hast, als es vorhanden ist. Und dann findest du eine Million. Und wenn dann zum Schluss 1 Million wollen, diese 1.000 Dinge haben, dann steigt es. Das ist die Limitation der Ausgabe, die es da kriegen. Das ist bei Bitcoin der Fall. Und Bitcoin ist limitiert bei 21 Millionen. Mittlerweile sind knapp 20 Millionen schon ausgegeben. Und werden immer so in Quartalsergebnissen rausgebracht. Das heißt, bis zum Jahr 2041, dann ist der letzte Bitcoin rausgegeben. Es ist limitiert. Das ist ja auch beim Gold. Gold ist zwar auch noch vorhanden, da gibt es noch 40.000 Tonnen angeblich in der Erde, aber dann ist es vorbei. Und wenn jeder heute in der Welt, jeder Bürger von den 8 Milliarden eine Unze Gold haben will, also einen sogenannten Krügerrent früher, der war 32 Gramm wert. Das ist ein Krügerrent. Wenn jeder einen Krügerrent haben wollte von 8 Milliarden Leute, Was meinst du, wo der Goldpreis heute ist? Der ist nicht mehr bei 5.000, der ist nicht mehr bei 20.000, der geht ins Unermessliche. Wenn alle eine haben will, wir haben nämlich nicht so viel. Das heißt, wenn du Angebot und Nachfrage hast, wenn das Angebot kleiner ist als die Nachfrage, steigt es. Und wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, nicht wahr, dann fallen die Kurse. So simpel ist das Einmaleins der Logik des Marktgeschehens. Das heißt, Krypto bietet wenig, keine Sicherheiten. Und die Hoheitsrechte eines Staates werden sich nehmen lassen, dass sie sagen, wir gehen jetzt auf Krypto über. Aber was macht der Trump? Der sieht das als eine Bereicherungsmethode an, sagt, Kinder, ich kann mich mal mit Krypto reich werden lassen. Er hat schon seine Memcoin rausgebracht. Ein großer Betrug. Kein Mensch hat was gesagt. Die Leute haben es gekauft. Ihr Geld ist eingebrochen, interessiert die Leute auch nicht, weil sie ihm Gefallen tun wollten und von ihm Gefallen wieder kriegen wollten, wie das so ist. Kurzum, jetzt. Heute auch mein Freund Berniger-Gruppe schreibt gerade über die Kryptowährung. Dann interessant ist natürlich die Blockchain-Strategie, die da schon da steht. Das ist eine interessante Strategie, die ja mit Krypto nichts zu tun hat, immer miteinander verbunden. Die Blockchain-Strategie ist die, dass alle Aktivitäten, die du machst, werden verbucht und werden kryptisch, also digitalmäßig festgelegt. Und die kann keiner mehr zerstören. Das heißt, alle Grundbucheintragungen, die wir haben. Grundbuchfälschung könnte es ja geben. Wenn du jetzt sagst, ich will das wissen, mein Grundstück, was da gekauft wurde vom 13. Jahrhundert bis heute, könntest du alle Transaktionen sehen. Da kann keiner mehr reinmuscheln und sagen, der hat einer betrogen. Alles ist sichtbar. Das ist interessant. Aber Bitcoin an sich, nein. Nur weil es limitiert ist, deswegen wird es wahrscheinlich. Und obwohl ich sage, es ist wertlos, dann kommt das Entscheidende. Gibt einige Leute, die ich kenne und schätze, die sagen, Krypto kann auf 10 Millionen gehen. Das ist eine extreme Formulierung. Jetzt sind wir ungefähr bei knapp 80.000. Also, wenn man von 80.000 auf 10 Millionen geht, das ist mehr als das Hundertfache. Also, das 120-fache. Und deswegen sage ich, nehmen wir mal an, Heiko Thieme, so, der redet zu so schnell, der schwätzt zu so viel. Ja, vielleicht täuscht er sich auch. Natürlich habe ich mich getäuscht. Ich habe ja nur eine 80-prozentige Richtigkeit bei meinen Prognosen. Das sind ja 20%, die schief gehen. Also, nehmen wir an, ich hätte da eine Schieflage. Dann sage ich, okay, für den Fall, dass ich schief liege, sage ich, ihr könnt aber, obwohl es wertlos ist, bis zu 3% in Bitcoin investieren. Denn ist es wertlos, fällt jetzt von 60 auf, wird nie ganz wertlos werden, fällt auf 10 oder 20.000, kann ich mal sagen, ich habe es doch gesagt, ist nichts wert. Aber wenn es nur auf 10 Millionen geht, die werden mich doch steinigen, auch wenn ich dann schon nicht mehr leben sollte in 10 oder 20 Jahren, dann sagen die, weißt du, dieser Mann hat uns ausgeredet, was zu investieren, denn diese 3%, wenn die 120, das 120-fache bringen, überleg dir mal, von 3% mal das 120-fache, da kriegst du mehr als das Dreifache deines gesamten Vermögens, was du jetzt hast, also liquiden Vermögens, kriegst du doch mit den nur 3%. Also, gönne ich es mir und den anderen auch, leg doch 3% an, dann könnt ihr ruhig schlafen, aber seid bewusst, ihr habt etwas Wertloses gekauft. Ich nehme ein Beispiel, die Kunstszene. Ich meine, nimm mir noch mal, Kunst sagt ja schon alles, Kunst und künstlich ist ja nicht mal derart verwandt, dass es Werke gibt, die früher Tausende wert waren und dann heute, nee, kein Interesse mehr. Nicht? Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle dabei. Das ist immer das Entscheidende. Und wenn plötzlich das Schätzen von einem Kunstwerk sich verändert, wenn kein Museum mehr da ist, es aufkaufen kann, nicht, weil ein Fantasiepreis bezahlt, dann geht es wieder runter. Und das ist das, was ja, wenn wir wieder erleben. Deswegen 3% in Krypto, da kann er sagen, wir haben uns das
Würdest du dann empfehlen, direkt in die Kryptowährung zu gehen oder das Ganze über ein Zertifikat abzubilden?
Das spielt keine Rolle. Du kannst erst Bison kaufen. Ich war in Stuttgart, da kriegst du direkt Krypto gut eingebucht. Nur das einzige Nachteil, das ist, wenn wir verlangen 1% im Jahr, das wäre mir ein bisschen viel. Ich würde einfach, da gibt es ETFs ebenfalls angeboten. Ich kann sich jeder angucken, Krypto kann sich einfach mal. Guck doch einmal Folgendes an. Es gibt jetzt ChatGPT. Das sollte jeder mal machen. Ich habe seit 3 Monaten gemacht und muss sagen, es gibt keinen Tag, wo ich nicht ChatGPT benutze, nicht wahr? Oder die Gemini auch. Da kann man eine Frage stellen. Jeden von den Leuten, die hier sagen, avers sind, so die Leute, macht das mal, da kriegt ihr so viel Antworten, das spart euch so viel Zeit. Wenn ich lasse mal keinen Artikel darüber schreiben, weil mein Stil anders ist, nicht, weil es bisher bei ChatGPT dargestellt wird. Aber die Sache ist die, da kann man alle Informationen finden, was man machen kann. Was ist die günstigste Einkaufsbasis? Und ich würde bei der Kryptoseite sagen, da muss man vielleicht bis zu 0,4% zahlen, statt 0,2%. Aber auch das gibt es. Eine Sache, die man machen kann, ist ein Exchange-Fonds von der BlackRock-Gruppe. BlackRock übrigens auch, hatte gesagt, absolut wertlos. Plötzlich haben sie sich gedreht. Jetzt frage an dich, warum haben die sich gedreht? BlackRock verwaltet ja ein bisschen mehr als 10 Billionen. Das sind also das ist eine ganze Menge, wenn man es überlegt. Das ist das 2,5-fache, nee, fast das. Aber Moment mal, das ist das 4-fache dessen, fast fünffache von der deutschen Wirtschaft im Jahr. Also das ist ein Fonds, der größte Fonds, größer als die Notenbank in Amerika. Larry Fink fing an, ich war zu meiner Zeit auch, nach 10 Jahren, ich war ganz klein und so weiter, von null und hat immer so ein Empire aufgebaut mit 11 Billionen. Das ist schon eindrucksvoll. Kurzum, man hat früher gesagt, es ist wertlos. Hat auch recht gehabt. Und dann plötzlich merkte man, mein Gott nochmal, die Leute wollen aber kaufen. Denn es war das meistgenannteste Wort Bitcoin, Bitcoin, bis es dann Donald Trump wieder gab in der Regierung. Das ist heute Donald Trump, hat alles geschlagen, was überhaupt da ist. Es gibt keinen Tag, wo nicht eine Schlagzeile auf der ersten Seite steht, die das Wort Trump nicht enthält. Mhm. Immer Donald Trump. Wir sind abhängig davon geworden. Aber wie dem auch sei, die haben also einen Fonds aufgelegt und der wurde jetzt im letzten Jahr 100 Milliarden stark. Der größte Fonds der gesamten BlackRock-Gruppe. Und wir lagen aber nur 0,2%. Finde mal einen Fonds, einen gemanagten Fonds, der 0,2% gibt es gar nicht. Nur ungemanagte Fonds. Wenn ein Manager da ist, der will ein 0,5%, aber wie bei mir damals, American Heritage Fonds, ich übernahm ja damals den schlechtesten Fonds in den USA und wir hatten eine Provision, die war durch 1%, nicht wahr? Und dann hätten wir auch die Nummer 1, 2, 3 Jahre lang mit über 230% plus, das hat sich schon sehen lassen können, fast 49 oder fast 50% im Jahr. Das gab's, da konnten wir auch Warren Buffett, da kam man nicht um die Hälfte heran, aber ja, dann auch ein Jahr, als ich der Letzte wurde. Das muss man auch nicht vergessen. Egal, was die Gründe sind. Auch wenn ich sage, es waren andere Gründe, war nicht ich, aber ich war immerhin der Fondsmanager. Ich habe übrigens meine ganzen Belastung, also die Fondsgebühren, ich war der Einzige, der es gemacht hat, ich habe keine Fondsgebühr mehr genommen, solange ich kein Geld verdiene für meine Kunden. Ich war meistens mal so, der Kunde kommt zuerst. Wenn ich kein Geld verdiene für die, dann kriege ich auch nichts. Aber wie dem auch sei, wenn man sich das anguckt hier und sagt, warum hat Larry Fink das getan? 200 Millionen von einer 100 Milliarden, das ist 200 Millionen ja Gebühr, dann sind 0,2% doch eine ganze Menge Geld. Und warum würden andere, seine Konkurrenten das machen? Also hat man es aufgelegt. Genauso macht es JP Morgan mit Jimmy Dimon. Jimmy Dimon, ein begnadeter Banker, der Banker schlechthin der Welt zurzeit. Absolut wertloses Bitcoin. Also Jimmy, du hast absolut recht. Jetzt sagt er, dann ist es doch ein bisschen wert. Warum? Weil die Kunden es wollen. Und Banker sind ja wie, ich war extrem dort, wie Bordelle, wenn man so will. Sie bieten Service an, nicht wahr? Und wenn die merken, dass der Kunde ist da, dann sagen bitte, die wollen das haben, dann kriegen sie das halt. Wenn sie dann noch eine Flasche Champagner mit haben wollen, liefern wir auch, nicht wahr? Sonst gehen sie nebenan, ist nicht der Tipp, das machen. Und kurzum, man muss mal die Welt sehen, wie sie sich tatsächlich ergibt. Bitcoin ist deswegen so erfolgreich, relativ gesehen noch, weil es jeder anbietet von den Finanzleuten. Und wir werden auch virtuelle Währung bekommen zum Beispiel. Das wird absolut, in den nächsten 10 Jahren werden wir die Euro, die Dollars in virtueller Form haben. Genau das tun, was die Bitcoins sonst anbieten. Der Transfer von Bitcoin, wie gesagt, das geht in Sekundenschnelle. Ja, wenn ich jetzt überweise, ich nehme mal meine eigene alte Mal die Deutsche Bank, weil ich ja da tätig war, wenn ich da jetzt eine Überweisung mache, früher war das immer so, da musste man also 2, 3 Tage warten, damit es auf der anderen Seite ankommt. Da fragt man sich, wieso brauchen die so lange 2, 3 Tage, um das von A nach B zu überweisen? Ja, da haben sie viel Geld verdient, weil das der Zinssatz ist, der Tageszinssatz, auch wenn er nur 1% ausmacht, aufs Jahr gehochgeht, das brachte Millionen ein. Jetzt dauert es, wie lange eine Echtzeitüberweisung bei einer konservativen Deutschen Bank? Weniger als 10 Sekunden. Das geht so relativ schnell. Die ist also automatisch sofort gemacht worden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Banken das, was man heute als Vorteil nennt bei den Überweisungen, kleine Kosten, das ist kostenfrei. Heute kannst du bei der Bank nach A nach B überweisen in Europa kostenfrei. Das war früher nicht der Fall. Man hat sich also durch die Konkurrenz von Bitcoin daran gewöhnt, das zu bringen. Deswegen glaube ich, ist Bitcoin nach wie vor wertlos. Aber, was soll ich sagen, wer bin ich denn schon? Die Leute werden es selber mal entdecken, vielleicht, aber zurzeit wird es gar nicht werden. Aber ich würde eines machen, das ist Coinbase, können die Leute sich merken. Coinbase ist wiederum die Lagerstelle, die braucht man sowieso. Das wäre vielleicht ganz interessant, aber geht jetzt zu weit über den Interviewrahmen hinaus. Aber es gibt Möglichkeiten, was zu machen. Schlussstrich nochmal, kauft euch mit 1.000 Euro ein oder zwei ETFs, entweder die Welt exklusive USA, oder wäre es ganz unkompliziert, nehmt die USA auch mit rein, spielt auch keine Rolle, das wird auch steigen, damit seid ihr sicher. Und dann nach 20 Jahren ruft mich mal an, wo immer ich dann bin. Ich sage, Heiko, was ist denn aus dieser Anlage was geworden? Und die Frage hast du noch nicht beantwortet. Wo ist der DAX im Jahre 2100, wenn die Extrapolation von 1988 bis heute von 1000 auf 24.000 gehen wäre? Ich gebe mir auch nicht die Antwort. Ich weiß ja die Antwort. Aber dann müsst ihr mein Buch kaufen. Dann steht es nämlich drin. Da kann sie selten
Ja,
werden die letzten.
wir werden den Link zu dem Buch in die Shownotes packen. Dann können die Leute, die das im Nachgang verfolgen wollen, sich dann einfach runterladen und dann auch das Hörbuch entsprechend sichern. Du hast jetzt gerade ja über diese ETF-Strategie gesprochen. Lass uns nochmal kurz einen Shift machen zu beispielsweise Versicherungspolicen, die über Fondssparpläne attraktiver dargestellt werden sollen. Also klassische Sachen, Berufsunfähigkeitsinvestitionen, früher Lebensversicherung, Risikokapitalversicherungen, die haben ja alle auch immer, wenn man möchte, so ein Fondspaket dabei. Das heißt, man kriegt ja basierend auf der Fondspalette des jeweiligen Anbieters dann immer so eine gewisse Auswahl angeboten und muss sich dann da in irgendeiner Form orientieren. Wenn man sich da jetzt für irgendwelche Fonds entscheidet, ist man ja doch irgendwo vielleicht gehalten, das auch jedes Jahr nochmal eben zu evaluieren? Oder sagst du, auch hier kann man einfach laufen lassen, auf eine Sicht von 30 Jahren wird da auch, wenn da keine Grütze dabei ist, im Prinzip überall mit Steigung zu rechnen sein? Was wäre so deine Strategie für so Leute, die jetzt in solchen Produkten sind?
Ja, die tun mir leid im Endeffekt, denn die müssen sich immer eines fragen. Jetzt verliere ich natürlich viele Freunde in der Versicherungsbranche und ich habe eine Menge Freunde da drin. Wenn du bedenkst, dass früher der Versicherungsvertreter sogar am Samstag arbeitet, um da beim Sofa der Familie sitzen und den dann Lebensversicherung, ich würde jetzt nicht sagen aufschwatzt, aber es wäre das richtige Wort, oder klar macht, dass das die richtige Sache ist. Warum würde einer seinen Samstagmorgen aufgeben, seine Familie nicht unterhalten, sich mit der Frau unterhalten, sondern zu einem potenziellen Kunden gehen? Ja, Leute, das war das Geld, was man verdienen konnte. Denn die Versicherungsprämie, die erste Rate vom Jahr, die verdiente er gleich. Nicht wahr? So war das Gespräch, wenn er auf seinem Sofa da saß und in 2 Stunden kriegt er vielleicht seine 2.000 oder 3.000 D-Mark oder Euro überwiesen, weil er den Kunden überzeugt hat, da zu sein. Und das sind Kosten, die da sind. In anderen Worten, ohne das lächerlich zu machen, es ist schon gut, Versicherungsprogramme zu haben. Nur die Kosten von früher, jetzt haben die auch schon deutlich abgespeckt, die Versicherer, immer danach fragen, was kostet es? Das tun die wenigsten. Was verdienen sie daran? Nicht? Wenn dir einer was verkauft, sagt, es kostet uns so viel, dann was waren die Hälfte an Kosten? Ne? Das Kosten waren 10 Euro, wie zahle ich dafür 300 Euro? Also Moment mal, es kostet 10 und ich zahle 300. Ich sage, hören Sie mal zu, haben Sie schon mal eine Handtasche gesehen? Kannst du mal, Handtaschen werden teilweise mit so einem, wie bei meiner Familie ist, der handelt damit, wir haben bis zu 40.000 Dollar gehandelt. Weißt du, was die
Ja.
Kosten sind für diese Handtasche? Die sind nicht 4.000 Dollar, ich bitte dich, die sind 100.000 Dollar. Weil die Leute haben gesagt, ich will es haben. Oder nimm mal meine Frau, ich habe ja früher auch mit Schönheitsmitteln als Anlage gearbeitet, mit einem Unternehmen, was das mit Schönheitsmittel rausbrachte. So ein kleines Döschen kostete dann also so um die 100 Dollar. Wenn du Estée Lauder da hingehst, kannst du 200 Dollar zahlen. Und dann wird immer wieder gesagt, nehmen wir meine Frau als Beispiel, oh, das sieht hübsch aus, die Dose, wunderhübsch. Ja, das schöne Aussehen, dafür willst du nicht etwa 100 Dollar zahlen. Der Inhalt, der aus dem Schweinefett meistens kommt, nicht wahr, der ist ungefähr 50 Cent wert. Und wenn du in der Lage bist, etwas, das 50 Cent wert ist, für 100 Dollar zu verkaufen, dann musst du ein bisschen umpacken und umwickeln, dann kostet vielleicht 2 Dollar alles, dann kannst du für 100 verkaufen. Von dieser Marge von 98%, da kann jeder gut leben. Das ist das Entscheidende, was die Leute meistens und nicht wissen. Und immer fragen, was es kostet. Aber eine Versicherung zu haben, ist gut. Ganz klar, Autoversicherung muss man haben. Eine Lebensversicherung, das Beste ist bei der Lebensversicherung, nur ein kleiner Hinweis, ist eines, eine Risikoversicherung zu nehmen. Und zwar möglichst dann, wenn das Kind gerade geboren ist, eine Risikoversicherung für 1.000 und für 1 Million abschließend für das Kind, weil die kaum was kostet. Weil man ja davon ausgeht, bei der Versicherungskalkulation, dass das Kind also heutzutage 80 Jahre wird im Schnitt, das ist um 82 vielleicht mittlerweile schon. Und damit ist die Kostenbelastung, die Prämie ist relativ gering. Das lohnt sich also, ein Kleinkind sofort einzusetzen mit 1 Million. Das ist Taschengeld, das man dafür bezahlt. Wenn ich jetzt 1 Million nehmen wollte, mich versichern lassen würde, mit 82, dann muss ich natürlich erheblich mehr zahlen. Zahle ich einen doppelstelligen Tausenderbetrag. Weil die sagen, wenn der Team ist, ein Optimist, redet wahnsinnig viel, aber viel mehr als 5 oder 8 Jahre hat er nicht, dann ist er weit über dem Durchschnitt hinaus und irgendwann tritt er dann auch aus. Deswegen also muss ich viel mehr zahlen. Also mache so viel wie möglich Risiko und keine Normalversicherung, weil da wieder der ganze Kostenapparat der Versicherung, die ganzen Gebäude, die die haben, die werden alle mit umgelegt. Das zahlst du alles mit. Nicht? Und wenn du in eine Bank zum Beispiel reingehst und du siehst die Kunstwerke, die an der Wand hängen, die ja nichts einbringen, nicht wahr? Warum sollst du ein Kunstwerk sehen, wenn du in der Bank dein Geld ablegen willst, nicht wahr? Da kostet das Geld, das bist du, hast das investiert. Das hat die Bank genommen und hat so viel Geld verdient, dass du sagst, hängen wir mal ein Kunstwerk hin, damit sich das Team wohlfühlt, wer zu uns kommt. Also kurzum, immer daran denken, wer bezahlt das? Ist die ganze große Logik dabei. Und deswegen ist es am besten, dass man sagt, Risikoversicherung. Schub dir an 1 Million. Je jünger du bist, desto geringer ist es. Das sollte man tun. Und wenn du mal Pech hast, dann ist deine Frau mit abgesichert, dass man sagt, aber hier bei den Kindern sofort das Abschließen wäre günstig. Ansonsten alles nochmal von der Kostenseite her fragen. Immer fragen, was kostet es mich? Nicht wahr? Wenn du etwas einkaufst, immer fragen, wo muss ich was bezahlen? Aber ich meine, ich bin jetzt nicht so kostenlos. Ich gebe natürlich auch manchmal sehr viel, auch wenn ich ins Restaurant gehe. Ich gebe also sehr viel Trinkgeld, was mir Leute manchmal entsetzen, bis zu 20%, weil ich sage, die Leute müssen auch was verdienen. Ich war, wenn ich mir schon das Steak leiste, dann lass doch denjenigen, der das Steak serviert, auch 20% kriegen, dass ich ein bisschen was tue für die Wirtschaft. Aber das ist eine persönliche Auffassung. Dann andere hier in Spanien, die geben dann 2 Euro, wenn sie 300 Euro ausgeben fürs Essen, dann geben sie noch 3 Euro und fühlen sich großzügig, dass sie was da liegen gelassen haben. Da ich bin ja Freidenker, aber komme aus einer der religiösen Familie, es wurde schon früher gesagt in der Bibel, man muss 10% geben, nicht wahr? Für die Armen, damit die auch was haben. Also kurzum, ich fasse viele Themen dabei auf, aber ist ja auch mal wichtig zu sehen, wie ein Mensch tickt. Also ich behaupte ja, wir haben so viel in der Welt, was wir machen können. Wir haben genug zu essen, wenn wir es richtig koordinieren, wenn wir KI benutzen und so weiter. Kein Mensch muss mehr verhungern. Jeder kann ein Dach über dem Kopf haben. Wir brauchen uns die Köpfe nicht zusammenzuschlagen. Wir könnten miteinander verhandeln. Und wenn ich mir angucke, was im Nahen Osten passiert, im Iran, zwischen Israel und den Palästinensern, mit den Terroristengruppen. Mein Gott, das brauchen wir doch alles nicht. Warum müssen wir uns gegenseitig erschießen? Verhandeln, einfach diplomatisch mal unterhalten. Give and take. Oder wenn ich mir die Ukraine angucke, wie Putin, wenn ich den Hitler von Russland nenne, nicht wahr, der die ausnimmt, der verbluten, der interessiert sich gerade für Menschen, der will nur ansammeln, Macht, Macht, Macht. Es wäre so schön, wenn die Menschen mal rationell denken könnten und sagen, warum geht das nicht anders? Also wir können auch unser Defizit in der Bundesregierung lösen, einfach diskutieren miteinander, nicht zerschlagen. Da wird man ein Wort falsch ausgedrückt, da kann man es wieder mal zurücknehmen und die Leute mal richtig normal miteinander reden. Und die Ölpreise, ja gut, die sind hochgestiegen, weil wir die Straße von Hormuz geschlossen haben. Nicht? Und das war sicherlich ein Verdienst von Donald Trump. Denn er hat das ja nur erreicht, dass er geschlossen ist. Aber das heißt, die Ölpreise steigen, damit haben wir die Inflation. Und damit wäre natürlich auch in Deutschland ein Teil der Bevölkerung, 10 bis 20% auf jeden Fall, werden das enorm spüren. Du und ich, ohne jetzt auch ganz nicht interessiert, sondern nicht, ob jetzt der Literpreis jetzt 1 Euro, 2 oder 3 Euro, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du eine Flasche Wein kaufst, dann kaufst du nicht den billigsten Wein, sondern ich möchte den haben, der mir schmeckt. Da gibt's Limits, du brauchst doch keinen Wein für 100.000 Euro zu kaufen. Ich bitte dich, eine Flasche Wein kannst du für 5 bis 15 Euro kaufen, nicht wahr? Und wenn du was drauflegst mit 25 Euro, dann ist basta. Aber viele Leute schaffen das deswegen, weil sie nicht genug haben. Und denen sollten wir bewusst auch etwas Hilfe geben, damit sie was haben. Und da sollte der Staat, und das hatte Herr Lindner auch mal gesagt von der FDP, der Staat sollte jedem Kind zum Beispiel, was geboren wird, 10.000 Dollar überweisen. Aber auf ein gesperrtes Konto, was er ab dem 70. Lebensjahr benutzen kann. Und diese 10.000 Dollar werden in der Börse, wie der Ostrische, in Oslo, der norwegische Fonds macht, auch die Schweden machen das, in den globalen Aktienmarkt investiert. Mit einer Durchschnittsrendite wahrscheinlich so um die 7 bis 8 oder 9%. Wenn man das machen würde, würde der Staat alles, was wir mit den Pensionsvorstellungen machen, kannst du alles in die Tonne werfen. Brauchen wir nicht mehr. Das Geld vermehrt sich selber, wenn das nicht stimmen sollte. Na gut, ich werde das nicht mehr erleben, sonst kann man nicht mich dafür verklagen. Aber die Börse reflektiert das Produktionswachstum und die Innovation, die es in der Welt auch in Zukunft geben wird. Wenn du jetzt sagen würdest, ich glaube nicht, es gibt keine Verbesserung mehr, bleibt alles so, wie es ist. Nein, das war ja das Problem des Mittelalters. Da wurde der Acker gepflügt auf 1.000 Jahre lang, immer ein Pferd oder ein Ochse davor und der Mann steht mit seinem Pflug dahinter. Da hat sich nichts verändert. Aber heute hat sich auch so viel verändert. Und was vor uns liegt, da kommen wir das wichtige Thema KI zu sprechen. Das gefährlichste Instrument, KI ist gefährlicher als jede Atomwaffe, die wir bisher hatten. Und es ist großartiger als was wir hatten. Und Beweis, guck dir das Internet an. 93 wurde es geschaffen, öffentlich zur Bevölkerung dargestellt. Und wer kann heute noch sagen, dass das Internet nicht bahnbrechend war? Wer kann heute noch sagen, ein Smartphone, ein Telefon, ich war ein drahtloses Telefon, ist so, brauche ich nicht, haben wir eine Fixleiter. Es ist doch fantastisch, was du heute meinst. Und jetzt kommt mal eine meiner Prognosen in den Jahren. Ich habe viele Schieflagen gehabt. Als ich sagte, die Telefonierei kostet nicht 5 Euro die Minute, von Spanien nach USA oder 10 Dollar sogar pro Minute in den 90er Jahren oder 80er Jahren. Es wird mal ungefähr 10 oder 20 Cent kosten die Minute. Also, totale Schieflage. Kostet heute null. Du kannst heute in der Welt telefonieren mit Bild. Oder wie wir es jetzt machen, wollen wir mal wieder praktisch werden. Diese Sendung, die wir jetzt machen, ich habe ja nun viele, viele Fernsehsendungen gemacht im deutschen Fernsehen, immer morgens 4 Minuten von New York nach Frankfurt geschaut, 3.000 Euro für den Satelliten. Ja, das ist null. Wir können diese Leitung, die wir haben, ist ein Nullpaket. Und überlegen, das ist, und es geht weiter, es wird besser, was wir kriegen können. Und das müssen wir mal
Ja, pass auf,
kapieren.
es wird besser. Das ist ja leider nicht für jeden gegeben. Deshalb zum Abschluss hätte ich gerne noch einen Tipp von dir, einfach mal so pauschal, weil du jetzt einfach mehr Lebenserfahrung mitbringst. Für alle, die jetzt hier verstanden haben, dass sie in ETFs und solche Sachen investieren sollen, um sich dann Vermögen aufzubauen, wäre es ja auch wünschenswert, das Alter zu erreichen, wo man davon profitieren könnte. Der ein oder andere wird es aber gar nicht schaffen, weil ich einfach glaube, dass viele auch einfach krank werden, weil sie zu pessimistisch unterwegs sind, weil sie immer nur Probleme sehen und nicht die Lösungskompetenz haben und eher die Problembeschreibungskompetenz verfeinern und immer mehr meckern, immer mehr jammern und dann ist irgendwann die Lebensenergie weg. Jetzt zum Abschluss dieser Folge hätte ich von dir gerne nochmal einen Tipp. Was muss man machen, um in dem hohen Alter noch so geistig fit zu sein, noch so einen Antrieb zu spüren, noch so eine, ich sag mal, Fähigkeit, andere Leute mitzureißen und begeistern können, zu besitzen? Was ist dein Geheimnis?
Das ist, dass ich im Grunde genommen ein Optimist bin. Ich habe im Leben Glück gehabt, zwei Entscheidungen zu treffen, die ich gar nicht selbst getroffen habe. Meine Frau bestreitet zweimal. Sie hatte mich gefragt, ob ich sie heiraten wollte. Und sie sagte, es war umgekehrt. Das war, wie gesagt, vor 48 Jahren in diesem Monat der Fall. Und wir kennen uns seit 52 Jahren. Also, es war die beste Entscheidung, die ich hatte. Die Dividende, die ich auskriegte, waren nur drei Kinder. Kein Geld kann es bezahlen. Und die zusatzfreie Dividende sind jetzt meine sechs Enkel. Ich hatte gerade jetzt noch vor 3 Monaten einen sechsten Enkel bekommen von meinem Sohn. Und der genießt sein Dasein. Er ist ja 44, also 2 Jahre jünger als du. Und dass er jetzt Vater wurde, war für ihn etwas, was er vorher gar nicht geplant hatte, als Künstler und so weiter und so fort. Aber das ist ja das Großartigste, was es gibt. Und ich muss sagen, das ist die Dividende. Dann kommt das andere hinzu, der Freundeskreis. Ganz wichtig, der einen motiviert. Und die Neugierde, dass ich glaube, dass diese Welt auch noch in 1000 Jahren existiert. Und nicht nur in 1000 Jahren, auch in 100.000 Jahren. Und wir gehen nicht unter, wir implodieren nicht. Ich meine, wir gehen in 4 Milliarden Jahren unter, wenn wer langfristig denkt, aber darüber sollten wir sich heute noch keine Sorgen machen, wenn die Sonne erglüht, also ausgeglüht ist, haben wir ein Problem. Aber das überlasse ich dann anderen. Aber was wir vor uns haben, ist eine Welt, die enorme Probleme hat, gerade Ebola jetzt wieder im Kongo, nicht? Ein riesen Krankheitsproblem. Der jetzige Gesundheitsminister Kennedy in Amerika, der hat überhaupt keine Ahnung von diesen Dingen. Der lehnt ja alles ab. Impfungen sind das Schlimmste, was es gibt, nicht wahr? Also da haben wir auch dann wieder ein paar Probleme. Aber wir haben so viele Herausforderungen, die wir haben. Und dennoch sage ich immer, zu jeder Herausforderung gibt es eine Lösung. Für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und deswegen nochmal, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem ich wächst, auch wenn der Pessimist natürlich recht hat. Wir sterben beide, das haben wir gemeinsam. Das Einzige, was sicher ist, nach der Geburt ist er tot. Nur nicht wann. Aber dazwischen gibt es auch so viele Dinge, die wir ausfüllen können. Und ein Mensch, der lächelt, braucht weniger Nerven. Nicht wahr, so, dass die Falten gar nicht auftauchen, sondern das Lächeln ist eine schöne Sache. Und jedem mal eine Empfehlung deiner Zuhörer, wenn ihr mal im Fahrstuhl seid oder wenn man irgendwie jemanden sieht, sagt mal, grüß Gott. Wie geht's Ihnen denn? Wir kennen uns doch gar nicht, wir haben uns jetzt gerade kennengelernt. Versuch mal, solchen Gesprächen was zu kreieren, was du, dass du siehst, dann machst du ja auch dein Motivationsseminar sicherlich auch. Dann Leute, eröffnet euch doch mal. Seht doch mal eine Chance. Läuft doch nicht gegen die Wand. Legt euch mal zurück. Atmet mal tief aus. Und dann fragt euch, was ihr könnt. Ich meine, wenn ich zum Beispiel, mein Traum wäre, Opernsänger zu sein, kann ich singen. Also ich habe das gleich aufgegeben, aber ich gehe zu Opern. Kann mir jetzt anhören von Profis. Ihr müsst das Leben richtig gestalten. Schaut euch richtig an, wer ihr seid und vergisst eines nicht im Leben als Lebensphilosophie. Es gibt eine einzige Person, die du in deinem Leben kennenlernst. Weißt du, wer das ist?
Dich selber.
Natürlich. Guck dich deswegen jeden Tag im Spiegel an. Und wenn du dich dabei nicht gut findest, wenn du rausgehst, dann hast du ein Problem. Aber wenn du mit dir zufrieden bist, dann sagst du, was ist denn dir los? Du lächelst ja. Ich habe mich gerade mal im Spiegel angeguckt, mir geht's gut. Und dann kannst du auch den Leuten was geben. Die Menschen, wir verkrampfen uns anstatt mal ganz flüssig. Und wenn einer mehr hat, ja, freu dich doch. Freu dich doch. Sag mich, mich freut, dass du Millionär geworden bist. Dann lädt er dich vielleicht auch ein. Finde gut, was er der tut. Und nicht mal sagen, ah, der hat ja mehr oder der fährt einen Ferrari. Lass uns Ferrari fahren. Ich finde so ein ungemütliches Auto. Ich fahre nur ein Auto, wo ich mich reinsetzen kann und fahre. Das ist meine Meinung. Aber genieße das, was du hast. Und wenn du morgen aufstehst und jetzt tun die Gelenke weh, dann mach mal ein bisschen Sportübung. 10 Minuten am Morgen und du kannst schon 80% deiner ganzen Medizin durch den Kosten und so weiter sparen. Wir kommen in eine Welt, übrigens, apropos Medizin, das auch passiert sehr viel, weil ihr beide aus dem Medizinhaus kommt. Wir werden demnächst die Leute von zu Hause behandeln können. Da rufst du dann an, wie wir hier uns anrufen, dann kriegst du einen Arzt, das ist ein Arztsystem weltweit. Da gibt es einen, der dann auch noch Deutsch spricht, nicht wahr? Oh, wenn er in Timbuktu lebt, spielt gar keine Rolle. Wenn der gerade Zeit hat, guckt er dich an, machen Sie mal den Mund auf, das und das, hören Sie mal zu, brauchen Sie sich zum Arzt zu gehen, sich anzustellen, machen Sie erstmal das. Die ersten 3 Tage, das weißt du selber von deinem Vater her als Internist, dass man sagen kann, wer eine drei Tage wartet, bevor er mit seinem, kommt, es sei denn, es war ein katastrophaler Unfall, Blut und so weiter, ein bisschen Beschwerden hat, warte mal drei Tage, dann werden sich 80% aller deine Beschwerden selber lösen. Also es gibt so viele Dinge, die man machen kann, müssen mal kommuniziert werden. Und das wird die Internetseite und KI bringen. Mit KI kannst du alles fragen, hast du deinen Gesprächspartner, den kannst du nerven, wie du willst. Und das ist wie eine Puppe, von der man gar nicht mehr merkt, dass es eine Puppe ist, sondern ein lebendes Objekt ist. Und es kann missbraucht werden. Aber Missbrauch gab es auch schon von Gutenberg. Als Gutenberg die Bibel druckte, ich war ein paar hundert Jahre her, hatte man natürlich auch die Möglichkeit, verfälschte Dokumente zu veröffentlichen. Aber ist die Welt seit Gutenberg schlechter oder besser geworden? Ich meine, sie ist besser geworden. Man konnte wirklich viel damit erreichen. Genauso sieht das auch bei uns aus. Und was du mit deinen Seminaren machst, ist auch den Leuten mal zu zeigen, Leute, geht doch mal aus euch raus. Versucht doch mal, euch ein bisschen realistisch zu sehen. Deswegen sind deine Seminare so erfolgreich, weil eben die Menschen bisher diese Erkenntnisse hatten. Du wächst mit deinen Referaten und deinen Seminaren die Menschen auf. Und wenn du es schlecht machen würdest, wird es auch nicht erfolgreich sein. Das heißt, du musst den Leuten offensichtlich was bringen. Guck mal bei deinen, ich habe es so einmal jetzt gemacht in YouTube. Finde ich auch genial. Und schon mal, das konnten wir früher gar nicht tun, dass wir irgendwo sehen, dass du für mich, Semmelroth war für mich ein unbekannter Name. Nicht wahr? Als dann Peter Hanni anders, dann gibt es einen Semmelroth, der will dich interviewen und so weiter. Du kontaktiertest uns. Ich sage, ja, wer ist es denn? Ich brauche nur ein paar Minuten, dann kriege ich ein Bild von dir. Die Welt ist so traumhaft geworden. Zurück zur Anlage. Leute, heute beim DAX-Index, egal wo er jetzt steht, bei 24.000 rund, im Jahresende, ich mache gleich mal eine Prognose, stehen wir bei 27.500. In der Zwischenzeit werden wir noch mal bis zu 23 oder 22 fallen können, das sind dann Kaufkurse, aber es geht nach oben. Und die Frage, wo steht der DAX im Jahre 2100? Wen das nicht fasziniert, sollte nie eine Börse anlegen. Aber wen es fasziniert, sollte man nachdenken, wo könnte der eigentlich stehen? Ich habe ja schon die Antwort gegeben. Wir haben 10, knapp 9% im Jahr bisher gesehen, von 88 bis jetzt. Das braucht nur ganz simple Regeln. Das kann man innerhalb von Sekunden erfahren. Ihr werdet absolut fasziniert, erschüttert, erstaunt sein, unglaublich sein, dass sowas denkbar ist. Damit will ich es beschließen.
Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, vor allen Dingen auch so viele Insights geteilt hast. Ich persönlich fand jetzt extrem spannend, auch mal die wirkliche mathematische Betrachtung der Entwicklung des Goldpreises, weil Gold ja doch immer so einen hohen Stellenwert hat und alle sagen Gold, 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 aber am Ende hast du vorgerechnet, dass alles andere viel mehr Sinn machen würde. Ganz herzlichen
nicht
Dank.
Alles andere. Nicht alles andere. Andere Werte sind, beim Gold ist es folgendes. Dennoch, wie bei Bitcoin, kaufe ich 3% in meinem Portfolio, was ich empfehle. Aber Gold bis zu 5%. Zwischen 3% in Gold, dann kann man noch Silber kaufen, was vielleicht sogar attraktiver wäre vielleicht. Und 1% kann man vielleicht dann in einzelnen Werten hinten investieren. Bis zu 5%. Es gibt noch einige, die sagen 10%. Da würde ich schon alles ein bisschen gestretcht, ein bisschen viel. Aber 5% ja, 3% Bitcoin, also Bitcoin weniger als in Gold. Oder in Edelmetallen, sagen wir mal, das wäre richtig. Und dann eben im Aktienmarkt sollte man den größten Teil haben, Immobilien, wenn man sagt, eigene Immobilien mit fürs Gesamtvermögen sind bis zu 25%, okay, akzeptiere ich auch, um dann weiter zu sagen, und das, was man verdient, wenn man jedes Jahr seinem Alter entsprechend mit 100 multipliziert, diese Summe investiert in dieses Portfolio, Betonung allerdings auf dem Aktienmarkt, dann wird man alles andere haben, problemfreie Situationen haben und bis zur Rente und solche Themen alles vergessen können, da hat man sich selbst versorgt. Es ist auch, wäre mal wunderbar, wenn wir beide mal im Fernsehen erscheinen könnten, könnte man zu in der Diskussionsrunde. Wir brauchen den Staat nicht. Es brauchen 20% der Bevölkerung brauchen den Staat. Und wenn wir das nicht schaffen als Bevölkerung, ich rede mal von der Weltbevölkerung, dass wir diese Menschen auch helfen können. Ich war mal wie Götz Werner vom DM, der das Buch schrieb, das bedingungslose Grundteil, hat mir sehr gut gefallen. Der Gedankengang nur, wenn das missbraucht wird von den Leuten, die sagen auch, ich will nicht mehr arbeiten, das ist ja wunderbar, da will ich nur das Geld schicken. Das war ja nicht die Idee. Wir wollen denen, die es nicht geschafft haben oder noch nicht geschafft haben, eine Basis geben, dass sie die Menschenwürde behalten. Das steht auch bei den Flüchtlingen übrigens, unsere ganze Flüchtlingsstrategie, total falsch in Amerika, katastrophal zurzeit. Wir leben doch von den Flüchtlingen. Und wir übrigens, wir Deutschen, nebenbei bemerkt, wir kamen von den Timbern und Teutonen herunter, vom Norden her gesehen. Wir sind ein Mischvolk. Ja, wir können doch nicht sagen, wir wollen keine Ausländer, keine Flüchtlinge nehmen. Integration, ja. Da gibt es radikalistische Themen. Das, was wir zurzeit tun in manchen Parteien in Deutschland, ist unakzeptabel. Wir haben wirklich für uns eine großartige Zukunft, wenn wir einmal Kriege abschaffen, die nichts einbringen, nicht wahr? Und wenn wir die restlichen Gelder investieren und auch denen zukommen lassen, die es wert sind zu haben. Und das sind viele Menschen, andere Hautfarbe, andere Kulturkreise, davon können wir doch nur profitieren. Das Entscheidende ist Kommunikation, Openness, aber nicht Missbrauch. Dafür gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir haben. Also ich sehe die Möglichkeiten für enorm an. Und wenn du 10 Jahre zurückschaust und sich dieses Interview anschaust, würde ich sagen, der hat ja doch mit einigen Dingen ganz recht gehabt, was passiert. Also vor uns liegt eine enorme Zukunft. Wir werden anders fahren. Wir werden Leute in meinem Alter, ich kenne viele Leute, die gar nicht mehr Auto fahren können, dürfen und so weiter. Ich fahre immer noch. Aber guck mal, in unserer Altersgruppe, das Problem ist, dass die Leute nicht mehr fahren können. Das ist in diesem Jahrzehnt vorbei. Die lassen fahren. Das autonome Fahren kommt. Die setzen sich rein, ist billiger. Das Auto wird nicht zu 5 oder 3% nur benutzt, sondern wird zu 98% genutzt. Das ist also, wir kommen in eine Phase hinein, die ist wirklich fantastisch. Ob man nun auf dem Mars leben will, wie Mars, wer soll ruhig hinfliegen, er kriegt kein Rückflugticket, da ist er, hat er ein Pech gehabt, aber das muss ich nicht. Also beim Mars kann ich ja eine Prognose machen, es wird immer unattraktiv bleiben, auf dem Mars hinzuziehen als Alternative. Oder wenn man die Sonne nimmt, ist es einfach zu heiß. Wer will da schon bei 5000 Grad oder 25.000 Grad sein? Leute, es ist die Erde. Wir sind da und wir können es regeln. Wir müssen nicht Plastiksäcke in die Meere schmeißen. Dann kommen meine Kinder ran, die umweltbewusst sind, mich auch ein bisschen da korrigiert haben in meinen Ansichten. Die Sache ist die, es ist alles denkbar. Wir müssen nur mal den Puls der Zeit hören. Wir müssen mal auf die Erde hören, auf die Welt, auf was sie braucht. Und da brauchen wir sicherlich nicht so viele Autos, die also Benzin da ausschütten. Wir werden immer noch Benzin brauchen für andere Dinge, nicht nur Öl. Aber die Verschwendung ist sondergleichen. Und weißt du, was das Wichtigste ist in dem Zusammenhang? Ich springe schon wieder in den Gedanken, wie du merkst. Die Solar- und die Windenergie sind die absoluten Lösungen. Nur das, was bei uns, wo jetzt Parteien sind, gesagt, oh, wir müssen sofort dran, sofort alles alle anderen abschaffen, ist falsch. Die Übergänge müssen smooth sein. Das ist, und deswegen ist der Dialog wichtig, alles mal anzuhören. Dir viel Erfolg bei deinen Seminaren. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Dankeschön.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch ganz herzlichen Dank, auch stellvertretend für alle Zuhörer an dieser Stelle.